Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode Bulli am Samstag. Und das kann nur eins bedeuten, die NHL-Playoffs starten. Und dazu begrüße ich unsere beiden Hockey-Marshals Ralf und Marco. Hello, hello.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir nehmen heute der Transparenz halber am Donnerstagabend auf. Und das bedeutet, wir können über den Osten in Gänze sprechen, denn der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme schon fix, wer gegen wen spielt. Im Westen gibt es zwei Partien, die schon feststehen und die anderen beiden können sich heute Nacht noch ändern. Da werden wir dann auch gleich drauf eingehen, dass ihr schon mal Bescheid wisst, was wir hier so besprechen heute. Ja, Marco, wir haben ja, so wie es in der Eishockey-Community natürlich gang und gäbe ist, auch eine Eishockey-Chat-Gruppe und du hast da dieser Tage eine ganz interessante Statistik reingestellt. Ja, so eine kleine Parallele, die fand ich ganz witzig. Würdest du nicht uns die kurz mal vorstellen?
Ja, es ist zum zweiten Mal in der NHL-Geschichte passiert, dass der amtierende Stanley Cup-Sieger und der letztjährige President's Trophy-Sieger, also die punktbeste Mannschaft der Hauptrunde aus der letzten Saison, beide die Playoffs verpassen. Das Kunststück gab es tatsächlich schon mal. 2013, 2014 die Kings den Stanley Cup gewonnen, die Boston Bruins die President's Trophy. 2014, 2015 beide die Playoffs verpasst. Und, ihr ahnt es, 2024, 2025 hießen der Stanley Cup-Sieger die Florida Panthers und den President's Trophy haben die Winnipeg Jets gewonnen. Beide dieses Jahr nicht in den Playoffs und damit zum zweiten Mal in der langen NHL-Historie, dass das passiert ist, dass die beiden Überteams der Vorsaison quasi nicht in die Playoffs kommen.
Ja, die NHL, die Liga der kuriosen Statistiken, finde ich immer wieder interessant, welche und was für Statistiken, der gefühlt alle Statistiken geführt, Ralf. Also auch schon witzig. Hattest du das auch so ein bisschen auf dem Schirm?
Ich hatte es mal irgendwann bei Twitter gelesen, aber hat es dann auch wieder auf, ja, nicht auf dem Schirm, aber ich finde es grundsätzlich. Ja, President's Trophy ist ja eigentlich für die Regular Season gesehen wichtiger als jetzt der Stanley Cup. Den holt man sich ja quasi in den Playoffs. Aber trotzdem finde ich, als Back-to-Back-Champion die Playoffs zu verpassen, irgendwo nochmal ein Stück weit verrückter. Aber man darf da auch nicht vergessen, dass man nach zwei Stanley Cups, also zweimal über die volle Distanz zu gehen, auch einfach irgendwann, glaube ich, müde ist. Dazu hat Barkov quasi die komplette Saison verpasst, als Kapitän, als extrem wichtiger Spieler. Mhm. Ja, und wenn man dann einmal in so einem Loch ist, sage ich mal, die hatten viele Verletzungen zu Beginn und dann kommst du da auch irgendwann nicht mehr raus. Hat mich aber überrascht hat es mich trotzdem, weil damit rechnet man ja dann doch nicht, weil der Kader ist ja trotzdem extrem stark, aber wenn dann ein paar Verletzungen dazu kommen, die Müdigkeit, dann endet das so, wie es jetzt geendet ist.
Ja, wie gesagt, ganz interessant. Hab schon ein bisschen lächeln müssen, als ich die Statistik gesehen habe. Wir wollen heute aber über die Teams sprechen, die in den Playoffs dabei sind. Vielleicht für euch da draußen auch mal wichtig. Also wir werden natürlich auch noch mal in Gänze über die Saison sprechen. Da kommen dann natürlich auch so Themen wie die Florida Panthers auf, die wir besprechen, oder auch die Toronto Maple Leafs, was da los war diese Saison. Wir schauen in den Osten und das erste Matchup heißt Buffalo gegen Boston. Division Erster gegen Wildcard Nummer 1, Marco. Und ich sag mal so, wenn es vor der Saison jemand gesagt hätte, dass das das Matchup ist in der ersten Playoff-Runde in den NHL-Playoffs, ja, hättest du wahrscheinlich, oder was hättest du dann gesagt?
Ist Boston so gut, dass sie als Erstplatzierter reingehen, weil ich dann von vornherein gedacht hätte, dass Buffalo über den Wildcard-Spot reingeht, was mich da vor der Saison auch schon unfassbar gefreut hätte, dass Buffalo überhaupt nach all dieser Zeit die längste Durststrecke überwunden, die Fackel jetzt an die Detroit Red Wings übrigens weitergegeben, zu überstehen, nicht in die Playoffs zu kommen. Umso mehr freut es mich tatsächlich, weil so ein kleines Buffalo-Herz definitiv da schlägt, immer mit den Underdogs, ihr kennt das. Die Fanbase, die große Fanbase der Buffalo Sabres hat lang genug gelitten und dass sie jetzt die Division gewinnen und Zweiter im Allgemeinen im Osten werden, das ist sehr, sehr stark und das hat man vor der Saison und auch am Anfang der Saison nicht kommen sehen, denn ich erinnere mich, Ralf und ich haben ja da beide einen guten Freund im Süden der Republik sitzen. Der war am Anfang der Saison auch nicht so ganz begeistert, deswegen kriegt man durch ihn von Buffalo relativ viel mit und dementsprechend freut es mich, dass dann auf einmal der Schalter umgelegt worden ist. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, ob man die Jahre, wenn man jetzt Buffalo-Fan ist, die möchte man wahrscheinlich vergessen, aber dass so ein Rebuild dann so auf einmal zündet, so von jetzt auf gleich und die dann so eine unfassbar gute Saison spielen, das ist schön. Wie gesagt, die sind quasi von 0 auf 100 irgendwann beschleunigt. Von, das wird wieder nichts auf, okay, jetzt sind sie nicht mehr zu stoppen. Und das haben die jetzt durchgezogen. 109 Punkte holst du auch nicht im Vorbeigehen und ist einfach eine bockstarke Saison der Buffalo Sabres. Aber der Gegner, Boston, freut mich natürlich, dass mit Marco Sturm der erste deutsche Trainer in der NHL, wir reden immer so viel über die Spieler, direkt im ersten Jahr auch die Playoffs erreicht. Und schönes Matchup dementsprechend.
Ich glaube, Ralf, in Boston kann man auch sagen, dass, ja, ein Rebuild war es ja nicht. In New York nennt sich das ja mittlerweile Retooling. Ich weiß nicht, wie sie es in Boston genannt haben. Dass es doch so schnell gefruchtet hat, das Ganze.
Ja, ich glaube, damit hat man selber nicht so unbedingt gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, irgendwie haben sie sich so an den Playoff-Plätzen ran, immer dran gehalten, ja, und sind dann jetzt quasi reingerutscht, muss man ja einfach so sagen. Ich kann gar nicht genauso wirklich sagen, woran es lag. Klar, Pastrnak hat eine Riesensaison gespielt. Aber ansonsten ist der Kader ja eigentlich nicht überragend besetzt, muss man ja einfach so sagen. Ist ja jetzt kein Kader, wo du sagst, ja, damit holst du auf jeden Fall oder gehst du auf jeden Fall in die Playoffs. Dementsprechend als Team gut gespielt. Ich glaube, für Buffalo ist es jetzt nicht das allerbeste Matchup. Ich glaube, da hätte es vielleicht bessere gegeben. Wenn wir uns die Saisonserie mal angucken, hat Boston 3 der 4 Spiele gewonnen. 2 davon aber in Overtime. Also kann man sagen, ein Sieg Buffalo, ein Sieg Boston und dann halt 2-mal Overtime. Overtime in der Regular Season ist für mich ziemlich wertlos, weil gibt es in den Playoffs nicht dieses 3-gegen-3 Gedönse. Dementsprechend, ja, dementsprechend, wenn man sagt, nach 60 Minuten ist es eine sehr ausgeglichene Serie gewesen, aber ja, ich denke mal, Boston mit der Playoff-Erfahrung, die sie ja dann doch auch irgendwo haben, wird ein schwieriges Stück für Buffalo. Die werden natürlich, das hatte ich eben vorher, vor der Sendung hier schon gesagt, also die Halle in Buffalo, die wird beben. Da wird keiner sitzen, glaube ich. Da wird absolut was abgefeuert. Aber Boston ist halt unangenehm zu spielen, glaube ich. Würde mich nicht wundern, wenn sie da vielleicht ein Spiel in Buffalo klauen. Und dann, ja, muss man mal schauen, wie das doch noch recht junge Team und vor allem teils sehr unerfahrene Team, also klar, die haben auch ein paar erfahrene Spieler drin, aber viele halt haben mit den Playoffs noch nicht so viel am Hut gehabt, damit umgehen. Also es wird aber, glaube ich, eine richtig, richtig coole Serie.
Wir geben natürlich auch unsere Tipps ab in den Playoffs. Ich würde mal mit Ralf anfangen, weil du jetzt auch schon gerade so ein bisschen in Richtung Tipps geslidet bist. Was glaubst du denn, wer setzt sich in dieser Serie durch und in wie vielen Spielen?
Mein Verstand würde jetzt sagen, Boston macht's über die Erfahrung und über die Länge der Serie, aber da blende ich jetzt einfach mal aus und würde mich freuen, wenn Buffalo in 7 Spielen weiterkommt.
Marco, wie schaut's bei dir aus?
Buffalo, gehst du mit? Ich gehe mit Buffalo und sage Buffalo in 6 Spielen. Muss allerdings auch dazu sagen, weil der Ralf gerade meinte, Boston ist so in die Playoffs reingerutscht. Wir werden da mit Sicherheit gleich im Westen auch nochmal drüber sprechen, im Vergleich zum Osten. Die haben halt 100 Punkte, ne? Das heißt, in der Metropolitan werden die auch Zweiter damit, ne? Also das ist Boston und Ottawa haben beide jeweils mehr Punkte als der Zweite und Dritte in der Metropolitan. Das heißt, dieses ich klinge jetzt wieder wie Ralf oder die, ich halte mal einfach die Fahne hoch, ich sehe es ja genauso. Man müsste darüber überlegen, ob man wieder von 1 bis 8 in den Playoffs zurückgeht, damit wirklich die punktbesten Mannschaften auch die meisten Vorteile haben und wir jetzt nicht quasi Teams bestrafen, die eigentlich gegen punktbessere Mannschaften spielen, als sie eigentlich müssten. Aber gut, das wollte ich nur mal am Rande sagen. Aber ich glaube, Buffalo setzt sich hier in 6 Spielen durch gegen Boston. Denn ich glaube, der Rebuild hat so gezündet, ich sehe die nicht von der Erfolgsspur abkommen gerade. Und ich glaube tatsächlich, dass die richtig Bock haben. Und ich glaube, dass in Buff, ich kann mir vorstellen, dass es von der Stimmung her ein Hexenkessel wird in Buffalo. Und wie gesagt, ich erwarte Großes von denen. Ich hoffe, dass die weit kommen.
Ja, ich glaube, diese Liga-Playoff-Thematik, die wird uns so lange verfolgen, bis die NHL entscheidet, das vielleicht mal umzustellen. Ich finde es auch ganz interessant, weil ihr die Red Wings angesprochen habt, ja auch eine ganz okay Saison mit 92 Punkten. Ich sage mal so, die wären, glaube ich, ganz gerne in der Pacific. Auch da sieht man halt die Unterschiede, auch was die Punkte betrifft, jetzt in dem Fall bei den Conferences, aber auch ganz interessant. Die nächste Serie, die feststeht, Tampa Bay Lightning gegen die Montreal Canadiens, Division 2. gegen 3. Ralf, Tampa Bay. Wir haben in der Saison oder über die Saison oft über die Lightning gesprochen, immer ein bisschen auch ein Fragezeichen gehabt. Ich meine, es ist auch ein sehr erfahrenes Team, aber es ist trotzdem irgendwie, waren wir uns auch nicht sicher, was dieses Team noch leisten kann. Jetzt sind sie Zweiter geworden mit 106 Punkten. Wie ist deine Einschätzung zu den Lightning?
Ist halt immer noch ein ziemlich stark besetztes Team. Man muss sagen, Vasilevskiy hat, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er Schwächephasen hatte. Er ist eigentlich immer auf hohem Niveau unterwegs, aber in diesem Jahr nochmal auf besonders hohem Niveau. Ich gehe mal davon aus, dass er auch die Vezina Trophy gewinnen wird als bester Goalie. Würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so. Ja, darüber hinaus hast du mit Kutscherow den zweitbesten Scorer der Liga hinter McDavid. Und ich kann mich erinnern, ich müsste jetzt lügen, wann es war, aber es war irgendwann in Mitte der Saison, waren MacKinnon und McDavid eigentlich, hatten so ein Zwei-Mann-Rennen. Und Kutscherow war halt relativ weit weg. Und dann hat er 4 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte. Und du denkst, was macht der Mann da? Ja, und dann Rukizuki war vorbei. Und ist jetzt an Nummer 2 in der Scorerliste gelandet. MacKinnon wird heute Nacht nicht spielen. Dementsprechend wird er auch keine Punkte mehr holen. McDavid weiß ich nicht, ob er spielt. Dementsprechend wird sich da nicht mehr viel ändern. Unfassbar gute Saison von Kutscherow. Wenn du einen Goalie hast und einen so abgefahrenen Scorer vorne drin hast. Dazu hast du halt immer noch relativ gute Tiefe im Kader. Dann sollte das eigentlich klappen. Aber ich finde das Matchup Tampa Bay gegen Montreal eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Wir hatten Anfang April, letzte Woche circa, noch ein Spiel der beiden Teams. Da ging es halt auch noch ein bisschen um was, weil die beiden treffen ja nun mal in den Playoffs jetzt aufeinander. Das heißt, die waren tabellarisch nicht so weit auseinander und Buffalo war jetzt auch nicht weit weg. Da ging es halt wirklich noch um einiges. Und da hat Tampa Bay 2 Minuten vor Schluss das 1-1 gemacht und Montreal dann knapp 50 Sekunden später das 2-1. Das weiß ich noch. Da sind auch alle etwas eskaliert in Montreal. Das ist ähnlich, da erwarte ich ähnlich Feuer drin wie in Buffalo, was die Atmosphäre angeht. Da haben wir ein gleiches Konstrukt wie in Buffalo, also ein junges, aufstrebendes, hungriges Team und ein Team, was ziemlich erfahren ist und dem Ganzen dann irgendwo ein bisschen dem Spaß rauben kann. Dementsprechend, ich möchte erstmal abwarten, was Marco hier zu sagen hat, bevor ich meinen Tipp abgebe. Wird interessant.
Ja, Marco, ich weiß ja, du hast ein Herz für kanadische Teams. Montreal Canadiens war das letzte Team, das aus Kanada den Stanley Cup gewonnen hat und trotzdem da auch in einem Rebuild gewesen. Wie schätzt du die Canadiens ein und generell auch die Serie?
Super, super enge Serie. Die Records sind, ich meine, die sind punktgleich. In gleichen Maßen heim als auch auswärts stark. Also da kann man jetzt auch da gar nicht drauf gucken. Also kleiner Vorteil Tampa Bay, weil sie den Heimvorteil halt haben. Man kann jetzt nicht sagen, also sie haben zwei Heimsiege auch mehr als Montreal über die Saison, aber wir reden von einer 82-Spiele-Saison. Was ich sehe, ist einfach, ich meine, wenn man auch international Team Kanada verfolgt und so, John Cooper, Trainer der Tampa Bay Lightning, wird auch dafür ausgewählt. Ich glaube tatsächlich, dass Tampa Bay da mit der Erfahrung, mit den Runs, mit der Historie, dass wir irgendwie seit jetzt, ich will gar nichts Falsches sagen, aber seit Jahren immer ein Team aus Florida im Stanley Cup-Finale haben, befürchte ja. ich, dass sich hier Florida nicht lumpen lässt als Bundesstaat und wahrscheinlich wieder ein erfolgreiches Team zumindest durch die erste Runde schickt. Wenn der Ralf sich nicht hinreißen lässt, ich sag's jetzt schon mal, ich glaube Tampa Bay in engen Spielen, aber insgesamt in 5 Spielen. Ich glaube, dass das Ergebnis sich hinterher härter anhört, als es ist. Ne? Ihr kennt die Serien, ne? Helmut, jetzt, ne? Du als Münchner, wenn die Serie jetzt da blöd läuft, ne? Dann fragt hinterher keine Sau mehr nach, ob die ersten beiden Spiele in Overtime verloren worden sind. Ein kleiner, wenn Toronto, wenn wir nicht über Toronto reden, müssen wir die Stiche halt anders setzen, Helmut.
Ich merke schon, alles gut, die sitzen sehr gut. Sehr gut, gut. Ja, ja.
Also deswegen versteht mich nicht falsch, es kann auch genauso gut über 7 Spiele geben. Ich glaube aber, dass Tampa Bay in den entscheidenden Momenten so abgezockt wird und das dann im Serienergebnis relativ deutlich wird, obwohl die Spiele an und für sich nicht deutlich sind. Ich sage Tampa in 5.
Ralf?
Ja, nee, da habe ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gesehen. Ich würde dann einfach mal sagen, Tampa Bay in 6. Das heißt, Montreal gewinnt nur ein Spiel mehr. Aber dass sich Tampa Bay im Endeffekt durchsetzt, gerade mit dem Heimrecht, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist für Montreal, weil punktgleich, also ein irgendwie so ein mickriges Pünktchen irgendwo auf der Reise mit mehr und dann hättest du
ein
Heimrecht.
Overtime-Win.
Ja, irgendwo. Dann hättest du jetzt Heimrecht. Das wäre natürlich wesentlich besser. Das ist der Vorteil, den ich dann doch im Endeffekt bei Buffalo sehe, in der anderen Serie, weil ich die vorhin verglichen hatte. Der fehlt hier. Dementsprechend würde ich auch sagen, Tampa Bay in 6.
Dann Carolina.
Moment mal. Gibst du eigentlich gar keine Tipps ab?
Soll ich mittippen?
Ja, klar.
Gut. dann fange ich noch mal bei Buffalo gegen Boston an.
Ja.
Muss ich mich auch euch anschließen. Also ich kann auch nicht auf Boston tippen, das ist auch ganz klar, auch da aus der Historie raus. Ich hätte da tatsächlich auch gesagt Buffalo in 7, weil ich da auch sehe, dieser Heimvorteil. Ich sehe auch Boston sehr heimstark, deswegen glaube ich, wird es da viel über die Heimspiele gehen. Bei Tampa Bay gegen Montreal, soll ich jetzt mal mutig sein? Man tippt es eigentlich nicht, aber ich sage ein 4-0 für Tampa Bay.
Ei.
Nicht, weil ich Montreal als so schlecht empfinde, sondern ich sehe da einfach zwei Gegensätze so ein bisschen auch an Erfahrungsschatz aufeinandertreffen und ich kann mir da vorstellen, dass es wird nicht realistisch sein, aber dass ich ein bisschen was anders sage.
Kann alles passieren.
Kann alles passieren. Also, ja,
kann alles passieren. Das ist das Schöne an den Playoffs.
Sehr gut, Marco. Dann habe ich das auch nachgeholt und tippe ab jetzt mit. Dann schauen wir jetzt zu Carolina gegen Ottawa, Division 1. Carolina gegen Wildcard Nummer 2. Ottawa, Ralf, bei Carolina hat man immer so das Gefühl, so ein bisschen Geheimfavorit, aber dann doch wieder nicht. Wie hast du die Saison der Hurricanes empfunden bisher?
Eine ziemlich, ziemlich gute Leistung, würde ich behaupten. Die sind, wenn man sich mal so die Statistiken anguckt, viertbestes Powerplay, zweitmeisten geschossene Tore pro Spiel, 5 wenigsten kassiert pro Spiel. Also das sind alles so Metriken, wo ich sage, läuft ganz gut. Haben ja nun mal auch den Osten gewonnen. Mhm. Ist tatsächlich auch das erste Spiel, was uns am Samstag deutsche Zeit 21 Uhr serviert wird. Damit fangen also die Playoffs an. Carolina ist, werden wir wahrscheinlich in jeder Serie sagen, aber es ist ein sehr erfahrenes Team mittlerweile. Die haben so ein bisschen ja. das Conference Final, den Conference Final Fluch. Rob Brind'Amour ist jetzt auch schon sehr, sehr lange da. Der muss jetzt auch irgendwann mal zeigen, dass er den nächsten Schritt gehen kann als Coach. Hier sehe ich es eigentlich, ich mag Ottawa als Team. Ich mag viele Spieler bei denen. Jetzt einen bestimmten nicht, aber den brauche ich jetzt nicht aussprechen.
Wir wissen, glaube ich, alle, wen du meinst.
Oder wen ich meine.
Der Bruder spielt nicht in den Playoffs, oder?
Nee, der kann jetzt diesmal dann in der Halle sitzen und anfeuern, wie es der kleine Bruder immer gemacht hat.
Das ist genau andersrum jetzt dieses Jahr, genau.
Ich bin mal gespannt. Wäre spannend, ob das dann so gemacht wird, weil der saß immer mit Vater und alle mit Trikot auf der Tribüne. Und
was
hat
ja auch cool ist.
Ist cool, aber ob er das jetzt auch andersrum macht, werden wir ja sehen. Aber hier glaube ich tatsächlich, dass Carolina, dadurch, dass sie eigentlich im Osten immer so das Team war, was immer Mitfavorit war und immer gescheitert ist, die sind richtig heiß und ich befürchte, die werden Ottawa so ein bisschen überrennen. Meine Meinung.
Marco, ja. Wie siehst du die Serie und vielleicht ein bisschen Augenmerk auch auf Ottawa? Weil es ist schon auch cool, was da passiert. Ich finde es auch ein ganz interessantes Team, aber halt, ja, noch sehr unerfahren.
Also mein erster Tipp ist, der große Bruder sitzt beim kleinen Bruder in der Halle. Glaube ich, okay. Jetzt dran. Ich glaube, dass das, ja. Dass ihm das auch bewusst ist und dass er das nicht machen kann. Das ist mein erster Tipp. Ansonsten, ja, Ralf hat recht, Carolina ist da relativ sorglos durch die Saison. Großer Punktevorsprung, 113 Punkte, Pittsburgh und Philadelphia, die nächste Partie bestreiten, kommen dann mit 98 Punkten. Aber da ist jetzt kein enges Rennen, anders als in der Atlantic, wo es bis kurz vor Schluss nicht ganz klar war, wer auf welcher Position ins Ziel geht, war Carolina schon relativ früh durch. Die sind auch tatsächlich in den letzten 10 Spielen, also die haben nicht abgebaut, haben einen guten Rekord, 7-2-1. Ich würde tatsächlich hier, sehe ich es ein bisschen anders, ich glaube tatsächlich, dass Carolina so einen unfassbaren Druck mittlerweile hat, dass die abliefern müssen. Und die Ottawa Senators können relativ befreit aufspielen, kommen auch mit einem guten Rekord rein. Die haben sich ja dann auch kurz vor Schluss erst für die Playoffs qualifiziert, sind also voll im Wettkampfmodus, haben da auch unglaublich gute Spiele gezeigt, wo es drauf ankam. Unter anderem das unfassbar schöne Tor von Tim Stützle, um da nochmal die deutsche Fahne hochzuhalten. Richtiges Highlight zum Ende der Saison. Ich glaube tatsächlich, dass Ottawa sich in 7 Spielen durchsetzt gegen Carolina. Und dann in Carolina geschaut werden muss, wie man weiter in die Zukunft geht. Weil, ich schließe mich dem an, was Ralf sagt, also die spielen seit Jahren jetzt ein gutes Hockey, immer gut gecoacht. Also ich kann jetzt euch auch nicht sagen, woran es scheitert, außer ich finde, dass Carolina ist nicht ganz so katastrophal wie ein Team im Westen auf der Position. Ich finde aber, bei Carolina ist die Torhüterposition nie ganz gefestigt. Und da sehe ich einen Schwachpunkt. Und wie gesagt, ich glaube einfach daran, dass hier das wieder passiert, dass ein Team, was relativ sorglos in die Playoffs gekommen ist, am Ende tatsächlich überrascht wird von einem Team, was sich reingekämpft hat. Und wie gesagt, Ottawa, Giroux, der gerne jetzt auch nochmal zeigen möchte, was er in den Playoffs alles reißen kann, durfte jetzt auch ein paar Jahre lang nicht mitmischen. Gepaart mit allen anderen, die Ottawa da aufs Eis bringt, ein Tim Stützle, Brady Tkachuk und der auch bewiesen hat bei Olympia, dass das natürlich schon absolute Führungspersönlichkeiten sind. Ich glaube, die sind nicht zu unterschätzen. Wie ich schon gesagt habe, ich sage Ottawa in 7.
Ja, zur Goalie-Position in Carolina kann man halt sagen, dass mit Brandon Bussy, jetzt ein Goalie quasi irgendwo aus dem Nichts aufgetaucht ist, hat 39 Spiele, 31 Siege. Die Statistik, 89,5 Save Percentage, 2,47 Gegentore-Schnitt. Ist jetzt nicht überragend, aber den hat man zwischenzeitlich schon als ja, den neuen Heilsbringer da gesehen. Dementsprechend hoffen sie sich wahrscheinlich jetzt auch da, dass man da jetzt vielleicht mal Glück hat. Es muss ja nicht immer der große Star-Goalie sein. Es kann ja auch einfach mal einer sein, der aus dem Nichts kommt. Ich erinnere an Jordan Binnington, der kam aus der AHL hoch, irgendwann im Januar. Und das Ende des Liedes kennen wir alle.
Guter Vertrag.
Ja. ansonsten fehlt in Carolina so ein bisschen der Megastar. Den hatten sie sich mit Rantanen geholt, um ihn dann wieder abzugeben. Haben, ja, Aho ist gut. Nikolai Ehlers hat eine überragende Saison da gespielt, der in Winnipeg irgendwie nie wirklich groß rauskam. Da hat da jetzt sehr gut gespielt, Seth Jarvis. Aber du hast halt nicht so einen Megastar. Aber das Team ist der Star. Klingt jetzt ein bisschen blöd, würde ich sagen. Aber ich bleibe auch dabei. Ich will jetzt meinen Tipp nicht zurücknehmen. Ich sage Carolina in 5. Aber du hast vollkommen recht, Marco. Der Druck wird da natürlich immens sein, weil du hast bei Top-Teams immer den Druck. Aber ja, viele haben es dann auch schon geschafft oder zumindest mal ins Cup-Finale gekommen. Und da ist halt immer irgendwo bei den Carolina Hurricanes vorher Sense gewesen. Und ich glaube, Brinda Moore müsste der drittlängste Coach hinter John Cooper und Jared Bednar sein. Also der drittlängst im Amt befindliche Trainer sein. Und wenn es dieses Jahr nichts wird, dann wird es vielleicht ein bisschen enger da oben, die Luft.
Dann schließe ich meinen Tipp noch an, wie ihr das auch so gerne wolltet. Ist super schwierig, finde ich. Ich bin da so ein bisschen auf der Spur von Marco, weil ich habe letztes Jahr in der Toronto-Serie Ottawa erlebt. Es ist das erste Mal seit langem wieder, dass sie in den Playoffs waren und die waren maximal unangenehm. Also ich kann mich noch erinnern, als sie plötzlich das Spiel gewonnen haben, war in Toronto da auch schon wieder große Angst vorhanden. Deswegen, die sind immer gefährlich, haben auch dieses Jahr den nächsten Step gemacht und ich glaube tatsächlich, dass die Olympischen Winterspiele da schon auch für das Team, ihr habt den Namen ja schon genannt, schon nochmal eine ganz wichtige Geschichte war. Ich sage jetzt mal, dass ich auch ein bisschen was anders sage. Ich sage es ja jetzt, Ottawa in 6.
Okay.
Ralf kommt schon in Schwitzen.
Nein, nein, nein.
noch nicht. Wir sind ja noch nicht in deiner Conference drüben. Nee. Ja, auch da kann natürlich alles passieren. Bin gespannt, was ihr bei der nächsten Serie sagt, weil ich schicke schon mal voraus, finde ich tatsächlich am schwierigsten einzuschätzen, Pittsburgh als Division 2. gegen Philadelphia, ja. Division 3. Das ist ein Matchup, wo man sich denkt, okay, rufen die zwei Zehner wieder an, Ralf.
Ja, definitiv.
Nimmst du ab?
Tja, Pittsburgh hat halt nie, ja gut, das sind halt so verdiente Spieler, das machst du eigentlich auch nicht, aber Pittsburgh hat halt nie die Spieler abgegeben, die man hätte vielleicht abgeben müssen. Die üblichen Verdächtigen, Crosby, Malkin, Letang.
Ja.
Als Beispiel. Ja, und irgendwie haben sie sich dann auch so durch die Saison gerettet. Hier haben wir natürlich wieder dieses Playoff-Problem, was Marco angesprochen hat. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Pittsburgh und Philadelphia an 2 und 3 sind punktetechnisch hinter den beiden Wildcards angesiedelt. Also eigentlich wären sie an 7 und 8 in den Playoffs und würden halt gegen Carolina und Buffalo spielen. So spielen sie untereinander. Tue ich mich ganz schwer. Es ist natürlich genial für Crosby, Malkin etc., habe ich gerade schon gesagt, dass die Playoffs nochmal haben. Wer weiß, wie oft das noch passiert in der Karriere von Sidney Crosby. Dazu hat man Stuart Skinner, der war zweimal im Cup-Finale. Ob es jetzt an ihm lag oder trotz ihm man im Stanley Cup-Finale war, das sei mal dahingestellt. Aber ich bin mal gespannt. Kann ich tatsächlich wirklich nicht viel zu sagen, weil die beiden Teams meiner Meinung nach, und ich glaube, wenn man sich alle Season-Previews so anschaut, das absolut zwei Teams war, die keiner in den Playoffs gesehen hat. Und ich habe die auch eigentlich bis zum Ende nicht wirklich in den Playoffs gesehen, bis es dann irgendwann vollbracht war. Philadelphia relativ am Ende. Ich glaube, 2 Spieltage vor Schluss haben die es dann fix gemacht. Ganz, 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 ganz schwierige Kiste. Und wie du schon sagst, da kommen so ein bisschen Nostalgiegefühle hoch. Battle of Pennsylvania ist eine schöne Sache, aber was ich da zu erwarten habe, weiß ich nicht.
Marco, siehst du da den Favoriten?
Favoriten sehe ich ihn natürlich nicht. Interessant ist, und das wird gleich auch meinen Tipp beeinflussen, dass die beide, also die sind relativ ausgeglichen da auch, aber die beide mehr Auswärtsspiele als Heimspiele gewonnen haben. Hier vielleicht der Heimvorteil gar nicht so groß ist. Und wie ihr habt schon gesagt, Battle of Pennsylvania. Also die Fans hätten auch die Möglichkeit, in der jeweils anderen Stadt vor Ort zu sein. Das wird auch mit Sicherheit passieren. Das wird hart umkämpft werden. Ich glaube, der Schwung, den die Flyers jetzt vielleicht mitnehmen, Ralf hat es gerade gesagt, Pittsburgh hat sich so ein bisschen gerettet oder mit einem guten Polster immer da rein. Da wurde, jetzt sind sie punktgleich, aber da hatte man jetzt nicht irgendwie Angst vor 2 Wochen noch, ist Pittsburgh überhaupt dabei in den Playoffs? Bei Philadelphia war das nicht ganz klar. Kommen jetzt natürlich schwungvoll rein, haben den besseren Rekord also Pittsburgh hat die letzten 3 Spiele verloren, Philadelphia hat die letzten 3 Spiele gewonnen. Und dementsprechend sehe ich tatsächlich das etwas jüngere Flyers-Team hier tatsächlich vorne und die sehr, sehr große Erfahrung der Pittsburgh Penguins. Allerdings auch da darf man nicht vergessen, ich meine, hat sich auch verletzt bei Olympia, aber ein Sidney Crosby hat halt auch noch Olympia in den Knochen. Dementsprechend, ich wünsche ihm persönlich, dass er weit, weit kommt. Ich sehe die Flyers aber hier tatsächlich den Blinker links gesetzt und den großen Rivalen überholen auf den Metern. Die letzten Meter der Saison, möchte ich schon sagen, weil ich glaube, dass keiner von den beiden den Stanley Cup gewinnt. Aber in dieser Partie setzt sich jemand durch und das sind für mich die Philadelphia Flyers.
Ja, zwangsweise setzt sich da jemand durch.
Ja, einer muss.
Wer muss deiner Meinung nach weiter?
Ganz schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig. Ich sag, Philadelphia kommt weiter. Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, warum ich das glaube, aber irgendwie waren die halt, wie Marco auch schon sagt, Pittsburgh war so ein bisschen schon drin und Philadelphia musste bis zum Ende irgendwo kämpfen. Dan Vladar, der Goalie, hat die letzten Spiele überragend gehalten, also da war ein Spiel in Detroit drin, das hat er, das lassen wir mal weg. Ansonsten hat er in den letzten 4 Spielen immer 92, 95, 94, 96% gehalten. Also der ist richtig on fire. Und wenn er das mit in die Playoffs nimmt, weiß man nicht. Goalies sind Voodoo, kann alles passieren. Und wie gesagt, das ist für mich untippbar, deswegen sage ich Philadelphia in 7.
Ich finde auch, das ist super schwierig. Ersten Gedanken, den ich hatte, ehrlicherweise, wie gesagt, diese 2 Zehner zurück. Auch die Musik kommt ja mittlerweile jetzt wieder aus den 2 Zehnern auf und deswegen gehe ich da, hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass Pittsburgh das Ding macht in 7. Ist jetzt mein Tipp, aber wie ihr schon sagt, ich glaube nicht, dass aus dieser Paarung der Cup-Sieger oder der Cup-Finalist kommt. Aber ja, gut, werden wir sehen. Und damit haben wir den Osten.
Ich sage übrigens in 6 Spielen, ne? Ja, nicht, dass man hinterher sagt.
In 6 Spielen, ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt mein Tipp, also ich muss ja jetzt mal ein Gedankenspiel zu Ende spielen hier in der Bracket, ne?
Ja.
Ich sage, Ottawa kommt gegen Carolina weiter. Das heißt, Ottawa gegen Philadelphia ist die Runde 2. Ja, und dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die nicht hinterher doch irgendwie zumindest im Eastern-Finale auf einmal irgendein Team steht, was man nicht auf dem Schirm hat. Ne? Also das ist, ich bin gespannt.
Really
oder
crazy.
Andersrum gesponnen, kommt Carolina in der ersten Runde weiter und die können mit dem Druck umgehen, stehen die für mich im Conference-Final. Das ist, dann hält Carolina auch der nächste Gegner nicht auf. Das ist, da kommt dann noch kein Brocken halt so. Ne? Ich bin echt gespannt. Also nur nicht, dass die Hörer hinterher sagen, der hat gesagt, von denen kommt doch keiner ins Finale. Und dann passiert das hinterher doch, ne? Keine Ahnung.
Es ist so ein bisschen, bei Bulli, ihr wisst es ja, also unsere Tipps, man kann das gerne sich anhören, für voll nehmen würde ich es jetzt mal nicht. Also nee. Meine vor allem, bei euch ist es was anderes, ihr seid die Experten. Nee. Aber es ist, wir haben in der DEL jetzt gerade, also in der Penny DEL im Impulscheck gerade einen Stefan, der alle Serien richtig getippt hat, nicht nur tendenziell, sondern auch, was die Spiele betrifft, in der DEL 2 ist er auch ganz gut dabei. Also ja, dieses Jahr schaut es mit unseren Tipps ganz gut aus, aber ich finde, das ist einfach super schwer zu tippen. Ja. Also in der NHL noch schwieriger als in einer anderen Liga. Insofern, ja, werden wir mal sehen. Aber wir werden es ja auch in den nächsten Folgen dann auch abgleichen, was wir so alles gesagt haben.
Ja, fürs nächste Jahr oder für die nächste Runde rufe ich den Stefan vorher an und lasse den Stefan genau. Die Tipps für mich formulieren. Und dann bin ich auf der sicheren Seite.
Genau. Das machen wir. Da laden wir ihn ein als, da kriegt der Stefan eine Wildcard für die NHL-Aufnahme.
Ja, das wäre also, doch mal was.
Ja, Einladung ist raus. So, wir schauen in den Westen. Wie gesagt, da sind zwei Partien schon safe und ja, die anderen können sich noch so ergeben. Ralf, was sind denn da? Also ich meine, wenn die Folge jetzt rauskommt, heute am Samstag, dann wissen es alle, dann sagen alle, ja, ihr habt es ja vielleicht gewusst, vielleicht nicht gewusst. Aber was sind so deine Gedanken? Reden wir erstmal über die Kann-Partien, da sind ja unter anderem auch deine Colorado Avalanche oder genau. Auch Markus Kings dabei. Was sind denn für Matchups möglich? Und ich würde die jetzt alle, die vier Teams, die um die es jetzt geht, so ein bisschen in eins packen, wie eure Gefühle sind und eure Einschätzungen.
Finde ich ganz praktisch, weil ja, wir haben nun mal die Möglichkeit, nur heute aufzunehmen und das ist so, wie es ist. Colorado spielt gegen den Second Wildcard, der ist noch offen. Der First Wildcard ist Utah, die spielen gegen Vegas, das ist durch. In der Central spielt Dallas als Zweiter gegen Dritter Minnesota, das ist durch. Aber dadurch, dass in der Pacific noch drei Teams alles machen können, ist halt auch noch irgendwie viel offen. Edmonton steht an Nummer 2 mit 91 Punkten, Anaheim an Nummer 3 mit 90 Punkten und Kings am Wildcard 2 mit 90 Punkten. Jetzt kann man eigentlich nur festhalten, Edmonton spielt zu Hause gegen Vancouver. Die haben den Tiebreaker, der Tiebreaker ist Regulation Wins, über beide Teams. Die brauchen nur einen einzigen Punkt holen und sind Zweiter. Dann gehen halt nur die Spielereien los, wenn sie zu Hause gegen Vancouver verlieren würden. Und Anaheim würde gewinnen, also zwei Punkte holen, würden die überspringen. Wenn LA auch gewinnen würde, würden die auch überspringen. Dann würden wir auf einmal Colorado gegen Edmonton in der ersten Runde haben. Dass das passiert, halte ich für relativ ausgeschlossen, aber man hat schon alles gesehen. Fakt ist, wenn man das so behalten würde, wie wir es jetzt haben, wäre Edmonton gegen Anaheim und Colorado gegen LA. Ich gehe fast davon aus, dass es auch dabei bleibt. Einmal kurz zum Verständnis. Die Ducks müssen zu den Predators. Ist kein Selbstläufer. Die Kings müssen zu den Flames. Sehe ich schon eher möglich. Und wie gesagt, die Oilers bei den zu Hause gegen die Canucks. Da müsste schon echt viel schief gehen. Also meiner Meinung nach läuft alles darauf hinaus, dass die Oilers an 2 bleiben. Die Kings werden meiner Meinung nach auf jeden Fall gewinnen. Und dann muss man halt gucken, was Anaheim in Nashville macht. Nashville ist extrem frustriert, dass sie die Playoffs verpasst haben. Die haben zu Hause gegen San Jose verloren, was sie den letzten, der quasi den Todesstoß gegeben haben. Aber die haben halt, als Beispiel, ein kleiner Exkurs, Rick Bowness hat die Pressekonferenz nach dem Spiel der Blue Jackets gegeben und der hat fast geweint, weil er gesagt hat, sein Team, er hat eine Mentalität, die geht so nicht. Man kann auch ein meaningless Spiel, kann man nicht einfach verlieren wollen. Und genau das sehe ich halt bei Nashville nicht. Die haben unter anderem Ryan O'Reilly, der würde auch gegen Junioren spielen und würde gewinnen wollen, weil das einfach so ein Typ ist. Und wenn der die Mannschaft mitreißt und Nashville sagt, das letzte Heimspiel, das wollen wir gewinnen, würde mich das nicht wundern, wenn sie gegen Anaheim gewinnen. Und dann muss LA nur noch einen Punkt holen. Dann wären sie an 3 und dann würden wir zum 400. Mal Edmonton gegen LA sehen.
Wollen wir das?
Und ich befürchte, dass das so passiert.
Ich habe mittlerweile auch echt die Befürchtung. Wir haben lustigerweise natürlich ein bisschen rumgeflaxt. Ne? Colorado gegen LA wäre natürlich für uns irgendwo ganz interessant, weil sind nun mal unsere Teams. Aber ich habe schon gesagt, ich sehe das ehrlich gesagt als unrealistisch. Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass LA in Vancouver einen zweiten Punkt holt. Dann wären sie jetzt schon vor Anaheim, aber das haben sie in Overtime verloren. Es bleibt spannend. Wie gesagt, wir können da jetzt nur grundsätzlich drüber reden. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht groß weiter philosophieren. Wir können jetzt in die Serien und in diese Vierer-Bubble gehen. Ja. Aber so ist halt der Stand der Dinge.
Marco, deine Gedanken zu den vier Teams.
Ja, meine Gedanken zu den vier Teams. Ich habe sie in den letzten Folgen so unfassbar gelobt, die Anaheim Ducks. Aber wenn ein Team in den Playoffs gerade richtig von der Rolle ist oder von den Playoff-Teams, Anaheim hat in den letzten 10 Spielen nur zwei gewonnen. Und das ist natürlich nicht die Formkurve, die die Fans vor den Playoffs sehen wollen. Also eigentlich sah es ja eine ganze Zeit lang auch so aus, als würde Anaheim die Division gewinnen. Und dann auf einmal nicht mehr da. Ich hoffe, dass, also für die Anaheim-Fans, ich hoffe, dass sie den Schalter umlegen können. Und ja, aber wie der Ralf schon sagt, ich glaube, dass LA heute den Klassiker der Saison macht, den 21. Loser-Punkt irgendwie holt, Calgary sich zu Hause von den Fans mit dem Sieg verabschieden darf, LA irgendwie da, die haben nur 22, also ich als Kings-Fan muss man sagen, nach Regulation haben die nur 22, ist mit Abstand, also danach, davor kommt nur noch Anaheim mit 25 Siegen, aber Los Angeles hat in 82 Spielen, also wenn sie heute nicht gewinnen, 22 Siege nach 60 Minuten geholt. Das ist, da sind wir bei den Chicago Blackhawks, die haben genauso viele geholt und die sind weit weg von den Playoffs. Die Kings haben allerdings.
Hat das schlechteste Team Toronto 23. Ja. Also das schlechteste Team, was Regulation Wins angeht. Also es ist schon extrem.
Man könnte noch Pari gehen. Danke, ich hätte es fast vergessen.
Es ist schon, ja, aber Toronto ist weit weg von den Playoffs und LA ist drin. Das zeigt, dass die sich mit Loser Points dann doch echt, echt viel zusammengerauft haben.
Man kann davon ausgehen, dass egal wer gegen Los Angeles spielt, dass es eine enge Serie in den Spielen wird. Ja. Dass LA sich immer irgendwie in die Overtime rettet und dann, es ist nicht mehr 3-3, aber wenn sich der Trend durchzieht, ganz viele Spiele nach Overtime verlieren wird. Ja, ich befürchte, wie gesagt, dass wir leider die Paarung wieder haben, Edmonton, LA. Ansonsten bin ich jetzt erstmal froh als Fan, dass die Kings überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Wenn es Colorado wird, sehe ich schon fast eher so, da hast du nicht so viel zu verlieren, da erwartet keiner was von dir und Parallelen zieht man immer, ich meine, wir haben vorhin die Parallele ganz am Anfang der Folge gezogen, was schon mal passiert ist, die Kings sind schon mal als Achter oder sagen wir mal, also äquivalent wäre jetzt hier der zweite Wildcard-Spot in die Playoffs gekommen und haben dann alle anderen ausgeschaltet und sind Stanley Cup-Sieger geworden, was ich jetzt nicht sehe dieses Jahr, weil es ist definitiv ein anderes Team. Da ist kein Jeff Carter. Panarin ist zwar verpflichtet worden, aber es ist kein Jeff Carter, kein Mike Richards. Die Tiefe ist eine etwas andere im Kader. Da so weit möchte ich nicht gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Colorado gegen LA, endlich wäre es mal ein anderes Matchup, aber dass da tatsächlich ja vom Kopf her vielleicht auf Kings Seite was anderes geht, als wenn es wieder gegen die Oilers geht und da das Zittern wieder losgeht, wenn man 2 Minuten vor Schluss irgendwie eine 1-0-Führung oder eine 1-Tore-Führung über das Ziel bringen müsste und dann weiß, okay, die schießen gleich den Ausgleich und dann tüten sie es auch noch in Verlängerung ein. Ja, jetzt habe ich viel gelabert. Colorado setzt sich durch, egal ob es LA, Edmonton oder Anaheim ist. Da bin ich fest von überzeugt, dass sie in der ersten Runde weiterkommen. Und ansonsten glaube ich, im Matchup sollte es dazu kommen, Edmonton gegen LA, dass Edmonton noch laut dem Gesetz der Serie sich durchsetzen wird. Einzig und allein, wenn Edmonton gegen Anaheim spielt, wenn es so bleibt, dann drücke ich tatsächlich den Ducks die Daumen und hoffe, dass sie das Ruder rumreißen können. Chris Kreider ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der kann den Unterschied machen, ist ein Spielertyp, der sehr, sehr unangenehm werden kann für die Oilers. Für, wie gesagt, die Avalanche halte ich es zu stark. Oder falls es zu Partie LA gegen Anaheim kommt, was ja auch noch möglich ist, dann glaube ich allerdings, dass sich dann das Team um Kopitar durchsetzt. Also ganz interessant. Also ich glaube, Anaheim wird Edmonton schlagen, LA wird Anaheim schlagen. Gegen Colorado verlieren sie alle. Und wenn es die Partie Edmonton gegen die Kings ist, dann setzt sich Edmonton durch. Also das geht einmal reihum bei mir und Colorado setzt sich durch, egal gegen wen.
Lustigerweise habe ich auch wenn ich mir das so ansehe, glaube ich auch, wenn LA gegen Edmonton spielt, das ist eigentlich so zerfahren, das Ding, oder festgefahren, das Ding. Ich befürchte einfach, es wird wieder für die Oilers ausgehen. Wenn die Oilers aber gegen Anaheim spielen würden, ich glaube, das ist ein ganz anderes Matchup. Mhm. Das wäre halt so ein bisschen mehr Highscoring, ne, so offenes Visier.
Und dann hat Anaheim den deutlich besseren Torwart, ne? Das ist
ja definitiv. Andererseits eine ziemlich alte Verteidigung mit Truba, Gudas und Carlson. Das sind jetzt alles drei schon etwas in die Jahre, was heißt in die Jahre gekommen, aber ne, haben schon ein bisschen was auf dem Buckel. Andererseits ist Anaheim absolut auf einem Abwärtstrend. Aber das meint, ist das, um das abzuschließen, was du gesagt hast, meine ich auch. Also je nachdem, wie die Matchups sind, ich würde jetzt nicht sagen, Edmonton, egal gegen wen, kommt durch. Colorado, ich weiß auch nicht, welches jetzt für mich das liebere Matchup wäre, ob ich jetzt lieber gegen Anaheim oder lieber gegen LA spielen würde. Die Oilers brauche ich jetzt in der ersten Runde auch nicht unbedingt. Von daher schauen wir mal. Das Problem ist, wer auch immer in das Central Bracket kommt, hat ja nicht nur Colorado in der ersten Runde. Wenn es dann auch irgendwie weiterkommt, dann wartet halt Dallas und Minnesota. Also macht es ja nicht besser.
Na, würde ich sagen, dann schauen wir doch direkt auf dieses erste feststehende Matchup. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme Dallas als Division Zweiter gegen Minnesota Division Dritter. Marco, wie sind deine Gedanken zu dieser Serie?
Ja, es ist, ich bin jetzt weit weg von Minnesota, aber mich würde natürlich, wenn man die Geschichte der Dallas Stars kennt, woraus die hervorgegangen sind, aus der Vorgänger-Franchise der Minnesota Wild, aus den Minnesota North Stars, ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Dingen, das als erste Playoff-Runde. Finde ich ein tolles Matchup. Es ist schade, dass die beiden Teams in der ersten Runde aufeinandertreffen. Das Thema hatten wir schon oft. Ich glaube tatsächlich, dass hier eine bockstarke Mannschaft in der ersten Runde die Segel streichen wird, die in einem vernünftigen Playoff-Format 1-8 auf jeden Fall würden beide Mannschaften weiterkommen. Und wird eine Mannschaft ausscheiden. Und wir diskutieren nicht über Loser Points. Aber okay. Hier sehe ich trotz alledem, Minnesota hat eine gute Saison gespielt, aber Dallas ist richtig, richtig, richtig stark. Ist die drittmeisten Punkte in der NHL. Ich glaube, dass Dallas sich hier relativ gut durchsetzen wird in 5 Spielen. Dass also auch hier, wie vorhin bei meinem Fünfer-Tipp, nicht unbedingt die Spiele ganz klar sind, aber dass Dallas einfach als Team so geschlossen ist, die haben mir dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen. Die gehen jetzt auch mit dem Schwung, obwohl sie ja auch schon recht lange im Westen qualifiziert sind, 5 Siege in den letzten 5 Spielen. Die haben den Fuß nicht vom Gaspedal genommen, die sind voll am Start und ja, ich glaube, dass das für Minnesota sehr, sehr schwer wird, sich da durchzusetzen.
Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Um es nochmal einmal ganz kurz anzureißen, es ist das zweit- und drittbeste Team im Westen, tritt da gegeneinander an. Wenn wir jetzt mal Colorado rausnehmen, was für mich natürlich ein Unding ist, aber wenn wir es mal rausnehmen, wäre das für mich auch einfach ein Conference-Final in den normalen Playoffs damals gewesen. Wäre ja möglich gewesen. So spielen sie in der ersten Runde gegeneinander und eines der Top-3-Teams verschwindet nach der ersten Runde. Das ist lächerlich, aber es ist, wie es ist. Dallas ist auf dem Papier für mich auch besser, wobei Minnesota auch extrem stark ist. Es fehlt ihnen noch ein bisschen an Tiefe im vorne, aber die sind schon sehr, sehr gut besetzt. Matt Boldy zum Beispiel ist ein Spieler, den ich leider, leider unfassbar gut finde. Dallas ist, wie gesagt, auf dem Papier besser. Da kam gestern die Nachricht, dass Roope Hintz wohl doch etwas länger ausfällt, als man dachte. Man dachte, der wäre zu den Playoffs wieder fit. Jetzt hofft man, dass er irgendwann in Runde 1 zurückkommt. Miro Heiskanen, hofft man, dass er an Spiel 1 fit ist, aber da ist man auch noch nicht hundertprozentig sicher. Das wären auf jeden Fall zwei extrem schlechte Ausfälle für die Stars. Dementsprechend muss man das mal ein bisschen schauen und ja, ich gehe davon aus, das wird eine extrem hart umkämpfte, extrem enge und hoffentlich extrem lang andauernde Serie. Ich befürchte, dass Dallas sich durchsetzt, wobei es im Endeffekt egal ist, auf wen du in der zweiten Runde triffst. Es sind beides bockstarke Mannschaften, vorausgesetzt natürlich, man kommt weiter als Colorado. Dementsprechend ist es eigentlich egal, aber ich denke, Dallas setzt sich dann irgendwo in 7 Spielen durch. Aber ich würde Minnesota 0,0 abschreiben. Die sind wirklich, wirklich sehr gefestigt, haben während der Saison auch mal eben so einen Quinn Hughes verpflichtet, also er traded. Dementsprechend, die sind schon ordentlich aufgestellt. Wir hatten das Spiel vor 2 Wochen, glaube ich, oder einer Woche. Da ging es auch richtig zur Sache. Dementsprechend glaube ich, die beiden werden sich, die Serie geht Samstagabend los. Ich glaube, da werden wir schon an Spiel 1 mehr Feuer erleben als in ziemlich vielen Regular-Season-Spielen vorher.
Ja, ich finde tatsächlich, also dass die zwei Teams aufeinandertreffen, wir haben ja schon, das habt ihr auch schon öfters gesagt, eigentlich ein Unding, 112 gegen 104 Punkte. Ich glaube auch, dass das vielleicht sogar vom Eishockey her, also je nachdem, wie die anderen Matchups sind, aber so wie es jetzt aussieht, finde ich, könnte das vom Eishockey-Technischen her wahrscheinlich die beste Serie werden. Ich gehe da auch mit Dallas in 7 tatsächlich, weil ich glaube, dass sich da der Heimvorteil ein bisschen auszahlen wird, auch wenn man jetzt Heim- und Auswärtsstatistik anschaut, sehr viel nehmen die sich jetzt auch nicht, aber auch da nur ein Gefühl, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch eine sehr lange Serie wird. Und ja, schade, dass da schon ein Team ausscheidet. Ne?
Dann. Hast du schon getippt?
Marco? Ja, 7 hat er gesagt. Oder ich habe 5. Ich habe Dallas in 5.
Das in 5 getippt. Habe ich das überhört? Tut mir leid.
Ja, dann haben wir auch, glaube ich, ja. Also tendenziell haben wir ja alle ähnliche Tipps, aber auch da, glaube ich, ist es auch da extrem schwer vorherzusehen. Schau mal, ob es beim letzten Matchup auch so schwierig ist. Vegas als Division Erster gegen Utah Wildcard Nummer 1. Marco, Tortorella-Effekt? Fragezeichen.
Puh, ja, ist definitiv ein Trainer, der erstmal Erfolg bringt. Hinterlässt immer seine Fußspuren.
Frage, wie lang, ne?
Ja, genau. Also man hat nie das Gefühl, dass so ein Trainer für die nächste Dekade ist. Aber ja, das ist für den kurzfristigen Erfolg auf jeden Fall immer eine Maßnahme, wenn die ersten Spiele gespielt sind. Ne? Da hat er diesmal geschafft. Aber ich sehe hier tatsächlich, weil ihr es gerade gesagt habt, oder der Helmut das gerade gesagt hat, ich sehe hier auch ich freue mich hier auch aus neutraler Sicht auf eine sehr sportlich hochwertige Partie. Vegas leider wir wünschen ihnen ja immer, ohne das Böse zu meinen, mal so ein normales Fansein mit mal ein paar Jahren Durststrecke, dass die Fanbase auch nochmal geerdet wird. Utah dieses Jahr, ja, einfach, die Mannschaft macht Spaß, ist eine ganz, ganz junge Truppe, die sich unfassbar gut entwickelt. Dementsprechend, die haben auch plus 30 Tore, ne? Also das ist Anaheim und LA da mit minus 16 und minus 20, das sticht hier richtig raus. Aber ja, ich erwarte hier einiges. Ich glaube tatsächlich, dass hier auch der Underdog sich durchsetzen kann, weil für Vegas-Verhältnisse ist das keine große Spielzeit, ne? Die sind, wenn man jetzt mal ehrlich ist, die haben die Division gewonnen, aber die haben die Division gewonnen, weil die Division dieses Jahr so schlecht gewesen ist. Ja. Mit 95 Punkten holst du normalerweise, wir haben ja gerade über Colorado oder Minnesota, die Dritter werden mit 104 Punkten, mit 95 Punkten eine Division gewinnen, weiß ich gar nicht, das hätte man mal nachschauen müssen, wie oft das schon passiert ist. Wahrscheinlich nicht oft. Deswegen, also hier glaube ich tatsächlich, dass Utah mit drei
Punkten. Mit 95 weniger, Punkten hast du im Osten die Playoff verpasst. Also,
ja, ja, zum Beispiel, ja, ja, und sogar um drei Punkte. Ne? Also jetzt auch noch nicht mal, dass man sagt, ah, okay, jetzt der Tiebreaker entschieden. Ich glaube, dass das hier eine ganz, ganz enge Kiste ist. Und wir haben gerade über Dallas, Minnesota gesprochen. Das verwässert das Ganze. Und wir hier zwei Teams haben, die eigentlich auf demselben Level diese Saison agiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, zweite Saison in Utah, da ist die Euphorie, das ist, dass Utah hier durchgeht. Und deswegen, ich sag einfach mal, Clayton Keller und seine Jungs in 7 Spielen. Schön auswärts, ja, in Vegas den Auswärtssieg holen.
Kann ich sehen. Wünsche ich mir auch tatsächlich. Aber ich habe dann immer, wenn ich diese Gedankengänge habe, dass Utah ja echt extrem stark ist, die sind ja eigentlich auch punktemäßig auf einem Level wie Vegas, haben also eine ähnliche Saison gespielt, nur andere Vorzeichen. Aber dann kommt halt immer dieses doch extrem starke Vegas, dieser, wie du schon sagtest, Tortorella-Effekt, die haben seitdem der da ist echt viel gewonnen.
7-0-3 aus den letzten, genau, 10.
Carter Hart im Tor nimmt so ein bisschen Fahrt auf. Ja, deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig oder ein bisschen schwer zu sagen, Utah gewinnt. Ich würde es mir aber auch wünschen, aber ich sage dann, im Endeffekt setzt sich Vegas in 6 Spielen durch. Wobei, wie gesagt, ich würde es Utah auf jeden Fall mehr wünschen.
Also das Ding ist, also ich will nicht, dass die Leute denken, wir haben hier irgendwas gegen Vegas. Wie gesagt, das Ding ist einfach, das Herz schlägt für den Underdog. Was ich allerdings noch mal sagen möchte, weil wir haben gerade, oder ich selber natürlich da auch, die zweitmeisten Loser-Points geholt hat Vegas. Ne? Die sind auch mit nicht schlechten 17 Overtime-Niederlagen, die sind ja schon durch, die spielen heute nicht mehr. Das heißt, Siege auf die gesamte Saison hat Utah doch einige mehr an der Zahl, nämlich 5 Siege mehr geholt als Vegas. Es sind 4, Entschuldigung, rechnen will gelernt sein. Utah hat 4 Siege mehr als Vegas auf die gesamte Saison geholt, hat aber am Ende dank der Overtime-Punkte der Golden Knights weniger Punkte. Also wie gesagt, das ist ein Spiel beenden. Erfolgreich hat Utah dieses Jahr besser gemacht als die Golden Knights. Die waren halt in der falschen Division.
Ja. Utah hat die Saison, das fällt mir noch gerade auf, ist mir eingefallen, habe ich eben kurz nachgeguckt, Utah hat die Saison beendet. Ah, ne, Mist, 81 Spiele. Wenn wir es morgen oder wenn die Folge ausgestrahlt wird, hat sich es vielleicht widerlegt. Wenn sie heute Nacht kein Shootout haben, haben sie 82 Spiele ohne ein einziges Shootout. Sie stehen gerade bei 81 Spielen. Ich wollte gerade sagen, das haben sie geschafft, aber sie haben ja heute Nacht, also nach der Aufnahme noch ein Spiel. Wäre jetzt ärgerlich, wenn das dann ins Shootout geht. Ansonsten hätten sie in 82 Spielen kein einziges. Und wenn man sich mal so den Durchschnitt anguckt, würde ich fast sagen, so zwischen 4 und 10 ist normal. Manche Teams haben auch 14 oder 13, aber so zwischen 4 und 10 ist halt normal. Und dann 0 finde ich schon irgendwo beachtlich. Ja. Das, ja, nur kleine Randnotiz.
Ja, ich tue mir auch irgendwie schwer, da nicht Vegas zu sagen. Wobei ich auch glaube, dass Utah die auch extrem ärgern wird. Aber auch so aus der Erfahrung und so und Tortorella. Und das ist irgendwie irgendwie passt es für mich auch. Ich bin ja jetzt gar nicht so, also ich habe ja jetzt nichts gegen Vegas, ist ja auch überhaupt nicht meine Division oder meine Conference, mir ist es relativ egal. Ich, ganz ehrlich, ich drücke auch ein bisschen mit Schmarner die Daumen, kann ich ja auch offen sagen, auch als Toronto-Fan ist überhaupt gar kein Thema. Ich gehe da tatsächlich mit Vegas in 6, aber ich glaube, es wären auch da extrem geile Spiele, weil Utah hat mich schon ein bisschen überrascht diese Saison, gebe ich zu. Zum Abschluss der Episode hätte ich von euch gerne von jeder Conference, also ich meine, wir sind jetzt wirklich sehr weit noch vorm Finale, aber einfach so ein Team, wo ihr sagt, das sehe ich jetzt gerade, stand jetzt im Stanley Cup Finale. Einfach ein Gefühl, was ihr habt, wo ihr sagt, vielleicht fangen wir im Osten an, Oder Marco, wolltest du noch was anderes sagen?
Ich wollte meine Finalpaarung sagen.
Oh ja, also bitte. Oder Ralf, willst du zuerst oder soll der Marco zuerst? Marco, bitte.
Ich Colorado gegen Tampa Bay.
Das ist auch genau meine. Das ist der Wahnsinn, tatsächlich, okay. Aber das wäre halt ein Final. Ne, nach 2022 ein Rematch. Läuft vieles darauf hinaus, was so die Statistik angeht. Wäre, würde ich mir natürlich wünschen. Aber ja, ist auch mein Tipp.
Ja, super. Ich sehe halt im Osten tatsächlich auch, wenn ich mir die Teams so anschaue, da sehe ich halt auch in erster Linie nur Tampa Bay, was halt zum jetzigen Zeitpunkt sehr realistisch ist. Und im Westen, Colorado, ich weiß, Ralf, da bist du mir sauer, wenn ich die nicht sag. Aber es ist halt einfach auch die realistischste Paarung, ne? Das muss man halt einfach auch sagen. Weil ich Vegas, wie gesagt, auch nicht abschreiben würde. Ja. Über Edmonton. Ja.
Dallas wäre, also ich sehe nach Colorado.
Oder Dallas, ja.
Dallas im Westen Wahnsinn. Ist es tatsächlich irgendwie, es ist irre, ne? Man guckt auf die Buffalo, eine starke Saison, aber das ist irgendwie, wie gesagt, wünschen würde ich es mir total. Also Buffalo im Finale wäre ein Knaller. Also wie gesagt, würde ich absolut feiern. Aber man guckt drauf und denkt sich so, Tampa Bay scheint die logische Konsequenz zu sein, dass sie sich im Osten durchsetzen. Wie gesagt, im Westen ist es, da hast du Colorado, aber ja, Dallas, also die drei Central-Teams, da würde ich mir nicht morgens den Schlaf aus den Augen reiben und sagen, wow, Minnesota ist ins Stanley-Cup-Finale gekommen, wer konnte das denn kommen sehen? Die sind alle drei bockstark, halt so, das ist, aber wie gesagt, im Osten Tampa Bay und ja klar, Colorado President's Trophy Gewinner, da kommst du nicht dran vorbei. Ja. Und ich glaube, dass so ein Nathan MacKinnon und ein Cal Makar der Eishockey-Welt dieses Jahr noch was beweisen wollen.
Mhm. Das hatte das kanadische Desaster-Finale vielleicht Gutes an sich. Da gebe ich dir recht.
Ja, dann, liebe HörerInnen, habt ihr unsere Tipps vorerst mal gehört. Wir melden uns natürlich zu den nächsten Runden dann auch wieder rechtzeitig, entweder nach der nächsten oder nach der übernächsten. Letzten Jahre haben wir es ja immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, meine ich. Dann bedanke ich mich bei Marco und Ralf für eure Einschätzungen. War wieder eine sehr launige und sehr interessante Episode. Ihr da draußen schaut gerne in die Shownotes. Holt euch gerne ein T-Shirt aus der aktuellen Bully Collection von der Squad Drops. Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn. Danke euch. Ciao.